Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen.
Sie haben doch gleich einen Stock von vornherein mitgenommen. Warum?
Naja, da war da mit einer Kollege, der hatte vorher schon gesagt, nicht, na, kommst du heute Abend auch? Ich sag, naja, klar. Und sagt dann, na, bring mal einen anständigen Knüppel mit und so, da ist was los.
Am 26. Oktober 1958 erreichte ein gesellschaftliches Phänomen seinen Höhepunkt, dem sich bereits viele Artikel, Radiosendungen und Filme gewidmet hatten, den sogenannten Halbstarken.
Dieses Jugendproblem, hier im Extrem zum kriminellen Verbrechen geführt, beginnt bereits bei den Kofferradiobrüdern.
Halbstark! Oh Baby, Baby, Halbstark! Oh Baby, Baby, Halbstark!
Ich weiß auch nicht, wie es eigentlich so gekommen ist. Nicht? Auf einmal waren wir mittendrin in der Holzerei.
Im RIAS zu Protokoll gab das einer der 7000 Jugendlichen, die zu einem Konzert von Bill Haley in den Berliner Sportpalast gekommen waren. Dabei zerlegten sie das Inventar des geschichtsträchtigen Ortes, der bereits im Februar 1941 einen ganz anderen Halbstarken erlebt hatte.
Als wir ganz schwach waren, haben wir geschwiegen. Als wir halbstark waren, haben wir geblufft. Und als wir stark waren, haben wir gehandelt.
Tatsächlich stammt die erste Erwähnung des Wortes halbstark in den Archiven des Hörfunks von Josef Goebbels. Ein bizarres Detail, das ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. Aber zurück zum Thema. 1955 kam der Film Blackboard Jungle als die Saat der Gewalt in die deutschen Kinos. Im Jahr darauf erschien, denn sie wissen nicht, was sie tun, indem es unter Vorsitz von James Dean um Jugendbanden, Rowdytum und Mutproben ging. Im selben Jahr zog dann das deutsche Kino nach. Horst Buchholz und Karin Bahl spielten die Hauptrollen in Die Halbstarken. Im Sommer 1956 beschäftigte sich auch der RIAS mit den Halbstarken im Westberliner Stadtbild. Damals war es in der Afrikanischen Straße im Ortsteil Wedding zu Zusammenstößen zwischen Polizei und jungen Motorradfahrern gekommen.
Wir befragten einige Bewohner dieser Straße, ob sie mit den Maßnahmen der Polizei einverstanden seien. Mit dem rücksichtslosen Einsatz, in dessen Verlauf leider auch immer wieder zahlreiche harmlose und unschuldige Passanten den harten Griff und den Knüppel der Polizei zu spüren bekamen. Hier eine Weddingerin, deren Wohnung unmittelbar über dem Treffpunktlokal der Motorradfahrer liegt.
Sehr richtig ist das.
Denn fanden letzten, Sie das richtig, dass die
ja,
Polizei?
Ich fand das richtig. Mhm. Dann braucht man ja keine Polizei, wenn nun keiner dagegen was machen sollte, nicht?
Glauben Sie, dass es noch andere Maßnahmen gibt, dass man mit den Jugendlichen mal sprechen und diskutieren sollte?
Die sind ja so frech, man sieht das doch, nicht? Die fassen doch glatt so einen Mann auch gleich an, also, und ach, das ist doch toll, nicht? Ich möchte sagen, seitdem die im vorigen Jahr das in der Zeitung stand, sind sie erst recht, haben sie uns erst recht gezeigt, was sie sind. Ja, aber es war furchtbar, ja, denn wir sind manchmal früh morgens hier runtergekommen und haben gesagt, war das mal wieder eine fürchterliche Nacht.
Sie haben auch schon mal die Polizei angerufen,
jawohl,
und um Abhilfe gebeten.
Jawohl, das ganze Haus, da ich Telefon habe.
Ja.
Nicht? Und desto schlimmer wird es mit den Jugendlichen. Nicht?
Ja. Also dann
die rasen, aber wie?
Ja.
So klagen die meisten, obwohl es auch Anwohner dieser Straße gibt, die sich durch den angeblichen Lärm nicht belästigt fühlen. Ihrer Meinung nach sei es erst aufgrund der ausführlichen Presseberichte und der polizeilichen Großrazzien zu ernsthaften Krawallen gekommen. Ein junger Arbeiter sympathisiert sogar mit den Motorradfahrern.
Dann wenn ich also von meinem Vater mal gehört habe, der hat wieder, die waren ja früher auch nicht alle gut. Ja. Die haben genauso Streiche gemacht. Und bei heute ist das nur alle dieser Zeit entsprechend. Und was haben wir dann auch schon? Wo können wir denn hin?
Ja.
Wenn wir irgendwo hin wollen, kostet es einen Haufen Geld. Wo sollen wir denn jetzt machen? Wir können da hier nur in West-Berlin was machen.
Ja.
Wenn man auch
nun sagten Sie eben, Sie haben früher auch viel Lärm gemacht und so weiter. Irgendwo müssen Sie ja auch hin. Bloß wenn Sie hier vielleicht wohnen würden, würden Sie vielleicht etwas anders drüber denken, nicht? Wenn Sie Ihren Feierabend hier verbringen und diese Geräusche auf der Straße haben.
Wir sind ja, wir arbeiten auch und das ist noch schwer. Und dann sind wir auch abends müde und steht das sowieso nicht. Ja? Mhm. Das sind eben die alten Tanten und so, die am Tag nichts zu tun haben. Die ganzen Tag fackeln sie rum und nachts können sie nicht schlafen.
Ja.
Das ist der Witz. Und die steht natürlich jedes bisschen, wenn ein junger Mensch ein bisschen lustig ist, wa? Ein bisschen laut ist. Die können sie das Fenster zumachen, dann ist gut.
So gehen die Meinungen auseinander. Die Kritik richtet sich gegen die Jugendlichen, gegen die Polizei und gegen die bisher ergriffenen Maßnahmen. Was aber eigentlich geschehen sollte, darüber hat so gut wie niemand eine klare Vorstellung.
Na, man hätte das wohl auch anders ausatmen lassen können, nicht? Als wie so gleich mit den Knüppeln drauf zuschlagen, das war wohl nicht das Richtige halt in West-Berlin hier.
Glauben Sie, dass, wenn wir also voraussetzen dürfen, dass es tatsächlich einige, nur wollen wir ruhig das Wort gebrauchen, Rowdies gibt, die bewusst Lärm hier verursachen, um vielleicht auch ein bisschen zu provozieren. Glauben Sie, dass es die beste Maßnahme ist, mit der Polizei gegen sie vorzugehen, oder könnte man vielleicht auch auf irgendeinem gütlichen Wege zu einer Einigung kommen?
Also ich wäre ja der Meinung, dass man die jungen Menschen hingestellt hätte und man gesagt hätte,
wohin?
Zur Polizei. Und ich hätte gesagt, hört mal zu, Jungs, wenn ihr nicht vernünftig seid, dann beschlagnahmen wir eure Motorräder.
Ja. Und dann?
Ich glaube bestimmt, wenn sie aufgeschrieben werden und so weiter und sie ihre Motorräder werden beschlagnahmt, dass sie vernünftig werden. Denn schließlich, die Jungs müssen sich auch denken, wenn sie erstmal auf der Polizei verzeichnet werden, dass sie für spätere Lebenszeit ist auch schlecht.
So wie sie sich gestern benommen haben, die 7 Zwangsgestellte, die da vorgenommen wurden, die würde ich von Richter stellen, vor Schnellgericht eventuell wegen Aufruhr. Grobe Unfug, das grenzt zu weit. Denn die haben der Aufforderung der Polizei, die Straßen zu verlassen, nicht Folge geleistet. Die haben sich zum 10., vielleicht zum 20. Mal gedreht mit ihren Maschinen und haben die Polizei angejohlt und auch die weißen Mäuse, die vorbeigekommen mit Gepfeife und mit Gejohle, sind die verächtlich gemacht worden. Also ich würde sie wegen Aufruhr einen Richter vorstellen.
Ja. Sie meinen, auf gütigem Wege lässt sich da gar nichts mehr machen?
Ich glaube es kaum. Wenigstens von seitens der Polizei kann dieser Weg nicht eingeschritten werden. Da stoßen die gleich auf Granit, die Polizei selbst. Könnte vielleicht vom Jugendamt etwas unternommen werden.
Aber noch während diese Diskussionen anhalten, hat sich das Problem weitgehend verschoben. Jeden Donnerstag findet sich eine mehrtausendköpfige, schaulustige Menge ein, durch die den Motorradfahrern eine Beachtung geschenkt wird, die sie nicht verdienen. Denn diesem Strom der Neugierigen, der sich nicht aus Jugendlichen, sondern in erster Linie aus Erwachsenen zusammensetzt, ist es gleichgültig, ob es sich um Motorradfahrer handelt oder um rechts- oder linksradikale politische Gruppen, denen ein Zusammenstoß mit der Polizei bevorsteht. Was sie auf die Straßen treibt, ist die Gier, als scheinbar Unbeteiligter aus einer gewissen Distanz Sensationen genießen zu können.
Und zu Hunderten, zu Tausenden kommen die Leute schon kurz vor 7, stellen sich an der Dömschen Parkseite auf, mit Kindern, so ja, was die überhaupt schon nicht zu suchen haben, nicht wahr? Um das Drama nur zu beobachten, was da nun heute kommt.
Ja. Längst wäre vielleicht der Spuk in der afrikanischen Straße vorbei, wenn die Jugendlichen von allein den Spaß am Lärmen verloren hätten und die Arbeit der Polizei, die wenigen wirklich Schuldigen festzustellen, nicht immer wieder durch Ansammlungen von Schaulustigen behindert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht würde. Man sollte sie alle das nächste Mal zeitig genug nach Hause schicken und in der Straße statt Wasserwerfer nur eine Doppelstreife postieren. Denn nichts trifft den renommiersüchtigen Jugendlichen härter und nichts entmutigt ihn mehr in seinem Tun als Nichtbeachtung und ausbleibendes Echo. Wir glauben, dass eine solche Maßnahme wirksamer ist als alle leichtfertig erhobenen, aber nie mit einem Vorschlag versehenen Forderungen nach einem Eingreifen der Senatsabteilung für Jugend und Sport.
Vox Populi, Vox Dei. Angesichts der erwähnten Schnellgerichte fragt man sich unwillkürlich, was Reporter Wolfgang Hahnel da wohl alles unter den Schneidetisch fallen ließ. Sie hörten eine Kurzreportage vom 14. Juli 1956. Eine Woche später gab es dann eine Art Friedensangebot des motorisierten Teils der Halbstarken. Und wieder war der Rias vor Ort.
Der hauptsächliche Mittelpunkt des Interesses war der Motorsport.
Ja.
Denn wir haben uns als Interessengemeinschaft gefunden und wir haben bisher nur die Absicht verfolgt, als anständige Motorradfahrer zu gelten und uns nicht durch irgendwelche anderen Leute in schlechten Ruf stellen zu lassen.
Ja. Aus welchen Berufen kommen Sie?
Ich bin zum Beispiel Betonbauer. Ja.
Ich bin Transportarbeiter ohne Beruf.
Könnten Sie vielleicht auch immer Ihr Alter dazu sagen? Ja?
25 Jahre.
Ich bin Dachdecker und 21 Jahre.
Ich bin Schneider, 20 Jahre.
Bootsbauer, 20 Jahre.
Former, 20 Jahre.
Bauer, 22.
Und Sie alle gehören also zu dieser Gruppe, der man den Namen Totenkopfbande gegeben hat. Haben Sie einen solchen?
Unberechtigterweise.
Ja. Einige von Ihnen haben aber diesen Totenkopf, entweder am Startschlüssel.
Wir trugen ihn früher oder später jeder an Reißverschluss der Lederjacke.
Ja.
Und zwar auf jedem Rummelplatz gab es diese Totenköpfe zu schießen.
Und das war eben ein Anreiz, einer hat damit angefangen und dann eben war ein Anreiz, die Totenköpfe da zu schießen.
Ja.
Und ich meine, wir sind ja nicht irgendwie kein Club und kein
keine Gangster vor keine allen Bande, Dingen, nicht wahr? Bande, was man uns ja hier anhängt. Warum hat ein Jugendlicher, der eine Lederjacke anhat, warum muss es ein Bandit sein? Je mehr herkam, natürlich waren auch einige drunter, die das nur auf Krach machen abgesehen hatten, nicht wahr? Das sind aber nur ungefähr 3-4, nicht wahr? Ja, wir können es nicht verbieten, nicht wahr? Was sollen wir dagegen machen? Ja, die fahren eben vorbei und knattern hier und sind ja, wieder weg, nicht wahr?
Sie aber kommen, dann kann man doch nicht fahren, alle über einen fahren, ihren, fahren ihre Rennen, fahren mit 140, wie es hier war, vorbei, nicht? Fahren 5-6 Runden und dann sind sie auf einmal wieder weg.
Ja. Wenn wir dagegen einschreiten, sagen wir mal, wie man so sagt, man haut dem Jungen auf die Schnauze, dann heißt das wieder, die Halbstarken prügeln sich. Also auffallen würden wir auf jeden Fall. Wir persönlich sind heute zum größten Teil im Jackett oder im Anzug gekommen. Wir haben unsere Lederjacken und Maschinen zu Hause gelassen. Wir hatten unseren Grund dafür. Wir hatten den Beschluss gefasst. Wir, die sogenannte Totenkopfbande, nicht?
Die überhaupt vom Wedding sind.
Ja.
Wir haben uns gestern mit jemandem unterhalten von der Presse und wir haben uns auf dieser Basis geeinigt, dass wir eben mal die Sache von uns aus in der Hand nehmen wollen und nicht nur unangenehm auffallen wollen. 80% der ganzen Motorradfahrer, die hier sind, kommen ja nicht vom Wedding. Die kommen ja von sonst woher, von Wilmersdorf, Charlottenburg, Neukölln, Mariendorf, Lichterfelde. Von überall kommen sie her. Ja.
Die man heute sieht, das sind alles Schaulustige, vollkommen fremde Gesichter. Nicht wahr? Die habe ich noch nie hier gesehen und es werden von Donnerstag zu Donnerstag mehr.
Man könnte die Motorräder sicherstellen mal, ja? Und dann mit 1000 Mark Strafe noch dazu, ja?
Also erstmal würde ich sagen, dass man uns den irgendwie einen Parkplatz gibt, wo man die Motorräder abstellen kann und dass wir dann eben zum Lokal gehen.
Ne, ich bin der Meinung, die Frage des Parkplatzes ist nicht die Lösung des Problems. Ja, man kann leider immer nur sagen, was man nicht machen kann, aber was man machen soll, weiß ich nicht.
Ein Bericht des RIAS vom 21. Juli 1956. Die Probleme mit rebellischen Jugendlichen beschränkten sich aber nicht nur auf West-Berlin. Auch im Ostteil der Stadt gab es Jugendliche, die ihre Unterhaltung auf der Straße suchten. Am 5. Dezember 1956 sendete der Berliner Rundfunk ein Gespräch mit Halbstarken aus Berlin-Pankow. Natürlich hatte dort die Partei immer recht und der Westen war eine repressive Gesellschaft, aber es wird durchaus eingeräumt, dass auch hier die Räume fehlten und die FDJ nicht alles richten kann. Bevor wir das Stück hören, ein kurzer Hinweis. Es handelt sich hier um einen sogenannten Monitormitschnitt des RIAS. Da von Mittelwelle aufgenommen wurde, klingt das erhaltene Material entsprechend suboptimal. Wir haben die ersten Sekunden im Original belassen und den Rest mit dem behutsamen Einsatz von KI hörbarer gemacht.
Erlebt, erlauscht, erzählt. Eine Sendung des Jugendfunks des Berliner Rundfunks. Schönen guten Abend allerseits. Ich will mich nicht lange bei der Vorrede aufhalten. Was mir heute am Herzen liegt, sind wieder die Halbstarken. Moment, nicht gleich böse werden. Es soll sich ja keiner angesprochen fühlen. Wir sind in diesem Punkt doch einer Meinung. Was Tante Lieschen und Onkel Max heute alles als Halbstarke bezeichnen, bezieht sich doch auf alles, was sich nicht lautlos durch die Straße bewegt. Und kopfschüttelnd seufzen sie, nein, diese Jugend von heute. Woher sie diese Sprichwörtchen nur haben? Ob sie es ererbt von ihren Vätern? Aber nein, ich wollte nicht gehässig werden. Eins steht doch jedenfalls fest. Es ist unberechtigt und beleidigend, mit diesem Begriff die Jugend zu bewerfen. Natürlich tauchen hier und da, im Freien oder in Gaststätten, je nach Jahreszeit, kleine Gruppen auf, die die Gegend auf die verschiedenste Weise unsicher machen und auf ihre Mitmenschen nicht gerade beruhigend einwirken. Aber dahinter steht doch das große Fragezeichen, warum tun sie das? Ein Mitarbeiter unseres Rundfunks, Kollege Schehak, erzählte uns von einer solchen Meute, mit der in Pankow in Verbindung steht. Wir haben die Sache sogleich aufgegriffen und Therese Michalowski hat sich auf den Weg gemacht, um diese Jungen mal kennenzulernen. Aber das wollen wir euch nicht vorenthalten. Bitte, Therese.
Wir haben heute hier in Pankow eine recht muntere junge Schar zusammen. Vielleicht stellt ihr euch gleich mal vor. Fangen wir doch hier mal an.
Peter Pick. Ich arbeite im Werkmann Borsig als Kesselbauerlehrling. Ich stehe jetzt im zweiten Lehrjahr.
Und fahren wir doch mal hier weiter.
Günter Magura. Ich arbeite in Treptow und als Betriebsschlosser.
Betriebsschlosser. Ja,
der auch im zweiten Lehrverhältnis.
Aha. Und hier noch?
Und Klaus Nienholz als Nachtigall-Lehrling im dritten Lehrjahr.
Mhm.
Hans-Dieter Baumann, Oberschüler.
Oberschüler. Und in welcher Klasse?
11. Klasse.
In der 11. Klasse. Seid ihr also alle so 17, 18?
Ja, zum Durchschnitt. Ja.
Was uns heute mal hier interessiert und unsere Hörer ist vielleicht, was ihr so treibt. 8 Stunden, mehr arbeitet ja wohl keiner von euch. Aber eure Kraft ist ja wohl dann damit nicht ausgelastet, wenn ihr aus dem Betrieb kommt. Dann könnt ihr am Abend doch noch sehr viel unternehmen, nicht?
Ja, mir zum Beispiel jetzt so, dass ich abends, wenn ich von Arbeit komme, montags habe ich ja nur hier meine Beschäftigung. Aber sonst die ganze Woche lang habe ich abends Langeweile.
Das ist nämlich so hier bei uns im Wirkungsbereich 13, dass wir montags hier rein können, im Krankenhaus, im Kulturraum. Und sonst die ganze Woche durch keine Möglichkeit haben, irgendwie in einen Raum zu kommen, wo wir Gesellschaftsspiele machen können oder irgendwie tanzen oder irgendwas, wissen wir eben nicht, was wir anfangen können.
Das ist Langeweile, dann steht der auf der Straße oder irgendwo an den...
Ja, ne, ist eben so, wa? Wenn man abends rumsteht und hat Langeweile, dann kommt man auf die unmöglichsten Dinge. Wa? Und dann ist eben mal so ein Abend da, stellt man sich eben mal...
Dann
kommt sozusagen.
Ne,
das ist nicht unsere Absicht, aber.
Aber es schützt doch.
Wir hauen dann mal sozusagen, wie wir immer sagen, ordentlich auf den Sand. Da.
Was tut ihr denn also zum Beispiel?
Ach, naja.
Radfahren im Rings und
Rad. Ja, zum Beispiel unser übliche Tour, Radrennen um unseren Platz rum. Ne? Das ist eben uns auch schon verboten worden, aber
cool, ne?
Eben, dass uns verboten wird, macht uns normal so viel Freude. Ne?
Schon dann, alles verboten.
Naja,
im gewissen Tempo, dann haben wir Sturmklingeln dran und dann jetzt Heidi um eine Ecke. Ne? Dürfte Sache. Wir denken uns dabei nicht, wa? Wir gehen einfach drauf los.
Ab und zu bei einer Verleitung hier fahren, aber das Wetter ist so stolz. Und das Geld bei mir auch ganz schön los.
Ja. Ja, wenn man dann nur fahren und Kurven, Leute gehen zufällig über den Damm, dann heißt es, oh, da kommen wieder die Halbsteigen.
Gehen ja auch mal schief um die Ecke.
Und das macht euch also Spaß, wenn ihr die Leute ärgern könnt? Warum tut ihr es dann?
Tja, also die Leute zu ärgern ist nicht unsere Absicht gewesen. Aber naja, was sollen wir denn abends machen? Wir wollen uns eben beschäftigen. Und
austoben.
Naja, so wollen wir mal sagen. Ne? Dass uns da andere Leute bei stören, das haben wir sie ja nicht gesagt, dass sie das machen sollen. Aber die machen das immer.
Ihr seid also nicht schlimmer als alle anderen Jugendlichen auch und auch nicht besser? Ihr wollt euch lediglich die Zeit vertreiben und wisst einfach nicht. Und wenn ihr dann also die Leute auf der Straße, ankühlt oder mit lauten Klingeleien verärgert, dann bekommt ihr natürlich die Halbstarken an den Kopf geworfen, nicht? Aber unser älterer Kollege Scherhack, kann vielleicht dir aus seiner Jugend was erzählen.
Naja, aus der Jugend erzählen will ich natürlich nicht. Ich kann also hier unseren jungen Freunden also kein schlechtes Beispiel geben, nicht wahr? Zweifellos waren wir auch keine Heiligen, wie man so sagt. Wir haben also auch alle möglichen Dummheiten gemacht. Nun, das war manchmal also auch nicht immer ganz harmlos, aber einfach deshalb, weil sich niemand um uns gekümmert hat. Nur was haben wir gemacht? Wir haben uns dann also zuweilen zusammengefunden und haben dann, genau wie ihr, mit unseren Fahrrädern Dummheiten gemacht. Wir sind also rumgefahren, haben stundenlang geklingelt. Wir sind dann durch das Dorf gegangen. Ich wohnte in einem Dorf damals. Dann haben wir dann die Gartenpforten ausgehoben und haben die mitgenommen. Irgendwo hin, nicht wahr? Oder wir haben den Bauern mal die Ziegen angemalt, nicht wahr? Oder einen scharfen Wachhund geklaut. Kam auch vor. Ja. Und da kamen natürlich auch allerlei dumme Gedanken, genau wie ihr heute.
Danke, Kollege Scherhack. Ich muss Sie hier unterbrechen, sonst bekommen wir morgen Dankschreiben für die guten Anleitungen zum Handeln. Aber nein, Spaß beiseite. Das Problem liegt hier also in der Freizeit, mit der ein großer Teil noch nichts Rechtes zu beginnen weiß. Die Abende sind lang, der Tatendrang und der Unternehmungsgeist der Jugend in diesem Alter groß. So ist es nicht erst seit gestern und heute, und so ist es bei uns wie anderswo. Doch meint ihr nicht auch? Diese überschüssige Kraft lässt sich in die richtigen Bahnen lenken. Das Wie mag verschieden aussehen, aber auf alle Fälle nicht so, wie der Westberliner Polizeipräsident Stumme sich gedacht hat.
Wir können es uns nicht gestatten, dass die Jugendlichen glauben, sie seien Herr der Straße. Also müssen alle polizeilichen Mittel zur Anwendung kommen, denn es not tut auch die Härtesten.
Das heißt also, auf die Zivilstreifen zum Beispiel, die zwar nicht zu den härtesten, aber vielleicht zu den wirksamsten gehören.
Wir werden auch, und das sollen sich die Jugendlichen ruhig merken, im größeren Umfange mal Schutzpolizisten in Zivil tätig werden lassen. Und ich glaube, dass diesen Anregungen, die heute gegeben worden sind, unsere Polizisten, die ja über Kenntnisse im Judo verfügen, doch mal einige Griffe anwenden, die ihnen weniger genehm sind, als wenn sie mal etwas mit dem Gummiknüppel kriegen.
Diese Praxis, per Gummiknüppel der Jugend Benehmen beizubringen, wird in West-Berlin ebenso gut wie in der Bundesrepublik Wacker praktiziert. Und das mit der Absicht, der Umwelt zu beweisen, wie wohltuend doch ein längerer Aufenthalt der Jugendlichen in den NATO-Kasernen wirken könne. Im Oktoberheft des Aufwärts, der Zeitschrift der Westdeutschen Gewerkschaftsjugend, erzählte der Oberschüler Axel Held aus Köln, was er mit einer Gruppe zwangsgestellter Jugendlicher erlebte.
Auf der Wache werden alle auf Waffen untersucht. Ein einziger trägt ein kleines Taschenmesser in der Tasche, daraufhin er in den Personalien einen roten Strich erhält. Ich bat einen Beamten, der mir aus unbekannten Gründen eine Ohrfeige gab, um seinen Namen, um Anzeige erstatten zu können. Man gab mir jedoch weder Namen noch Dienstnummer des Betreffenden, behandelte mich vielmehr jetzt als besonders gefährlich. Als ich daraufhin versuchte, mir die Namen der Umstehenden zu notieren, um wenigstens Zeugen zu haben, wurde ich daran gehindert und mit Schlägen bedroht. Nachdem wir eine halbe Stunde lang durch freundliche Worte aus dem Militärkauderwelsch wie Hammelbeine und so weiter unterhalten wurden, beginnt die Knüppelszene noch einmal und wir nehmen wieder in der grünen Minna Platz. Gegen 10 Uhr kamen wir im Polizeirevier an. Wer vom Wagen zum Revier nicht schnell genug lief oder wer sich umdrehte, bekam Schläge mit dem Gummiknüppel. Darunter auch ich. Auf dem Revier wurden wir in ungehöriger Weise angebrüllt. Wer etwas fragen wollte, bekam erneut Schläge mit dem Polizeistock. Die schlagenden Polizeibeamten hatten auf ihren Schulterstücken silberne Streifen. Polizeibeamte mit Sternen auf den Schulterstücken erlaubten sich die Herrenmanier, einige Jugendliche mit Handschuhen ins Gesicht zu schlagen.
Nun, wir sind da grundsätzlich anderer Ansicht. Und unsere jungen Hörer in der Bundesrepublik wie in West-Berlin werden mir gewiss ebenfalls recht geben. Nicht Schläge, sondern tätige Hilfe sind gegenüber der Jugend am Platze. Vielleicht erinnert ihr euch da an die Beschlüsse der 11. Tagung der Volksvertreter, die den Jugendlichen jede Hilfe im demokratischen Sektor geben. Angefangen bei Konzerten, Theatervorstellungen oder anderen Veranstaltungen, über Sportplätze und Sportgeräte bis zu Gaststätten und Tanzlokalen für die Jugend. Doch zu alledem gehört noch etwas. Die Hilfe der Älteren. Aber vielleicht nehmen wir hier unser Gespräch mit Kollegen Schehak wieder auf, das wir vorhin unterbrochen haben, und lassen uns noch etwas von seiner Arbeit mit den Jugendlichen in Pankow berichten.
Gut, und der Wirkungsbereichsausschuss bei uns hat sich also damit beschäftigt und kümmert sich also um die Jugendliche. Das heißt, Erwachsene, ältere Menschen, nun beraten sie, helfen ihnen in verschiedenen Dingen. So zum Beispiel hat ein älteres Ehepaar mit einem Teil unserer Jugendlichen eine Wochenendfahrt in eine Jugendherberge gemacht. Und die Jugendlichen waren zum allergrößten Teil doch recht begeistert davon. Nun, es hat natürlich alles so geklappt, wie es hätte sein sollen, so wie die Jugendlichen sich das vorgestellt haben. Gut, aller Anfang ist nicht leicht. Darüber hinaus haben wir jetzt für die Jugendlichen Karten besorgt für den Friedrichstadtpalast. Darum waren sie begeistert. Aber das ist, wie gesagt, nur unser Wirkungsbereich und das ist eben bei uns auch nur ein Anfang. Ich meine aber, nicht nur die Wirkungsbereichsausschüsse sollten sich um die Jugendlichen kümmern, sondern es sollten sich die Organisationen und namentlich die FDJ auch in den Wohngebieten stärker um die Jugend kümmern. Und darüber hinaus bin ich der Meinung, sollten fortschrittliche Menschen, die Erfahrungen besitzen in der Arbeit der Jugendbewegung, die nicht zu alt sind, um nun noch Spaß zu verstehen und selbst Spaß mitzumachen und so weiter.
Ja, ich glaube, hier ist das Richtige gesagt worden. Hoffen wir, dass der Erfolg gemeinsamer Arbeit sich auch darin zeigt, dass die Jugendlichen sich bald einen leerstehenden Saal zu einem eigenen Heim ausbauen können. Ob man wohl vom Rat des Bezirks noch dieses Jahr davon hört? Ich hoffe sehr. Doch damit ist unsere Zeit wieder mal zu Ende. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen recht angenehmen Abend. Euer Dieter Bisetzki.
Im Gegensatz zu den Motorradbrüdern aus dem Wedding fuhren die Halbstarken in Ost-Berlin also Fahrräder. Ziemlich zahm, wenn Sie mich fragen. Sie hörten eine Sendung des Berliner Rundfunks vom 5. Dezember 1956. Und nun kommen wir zum Höhepunkt der Jugendkrawalle in den 1950er Jahren, dem Konzert von Bill Haley im Sportpalast. Knapp zwei Wochen nach dem Ereignis, das für bundesweite Schlagzeilen sorgte, legte der Psychologe Karl Schmidt-Rogge im RIAS eine ganze Generation auf die Couch. Hören Sie die Sendung vom 8. November 1958.
Der nun folgenden halben Stunde könnte man den Titel geben »Der Krawall«. Er klänge genauso reißerisch wie die Ankündigung mancher Filme oder Musikveranstaltungen. Wir wollen es uns aber ein bisschen schwerer machen. Wir wollen die Vorkommnisse im Sportpalast, die noch heute Senat, Eltern, Jugendpfleger und die Zeitungen bewegen, nur zum Anlass nehmen, um den seelischen Hintergründen dieser Ausschreitungen nachzuspüren. Wir haben seinerzeit zu der sogenannten Sportpalast-Affäre geschwiegen, nicht weil wir nichts zu sagen wussten, sondern weil uns die Erforschung der Ursachen dieser Affäre wichtiger erschien als die spontane Reaktion in Form des publikumswirksamen Kommentars oder der Befragung offizieller Persönlichkeiten. Wir haben Karl Schmidt-Rogge, einen Mitarbeiter unseres Hauses, beauftragt, vom Standpunkt des Jugendpsychologen sich zu den Gründen der Krawallszenen junger Menschen zu äußern. Hier legt er Ihnen das Ergebnis seiner Studien vor.
Müßiggang ist aller Psychologie Anfang, hat einmal ein großer Müßiggänger, nämlich Friedrich Nietzsche, gesagt. Ob die Psychologie deshalb auch ein Laster ist, bleibe jetzt dahingestellt. Aber seien wir doch ruhig einmal müßig und treiben ein bisschen Psychologie. Die Juristen sind ja aktiv und überlegen, ob und wie man derlei Veranstaltungen verbieten könne. Die Veranstalter handeln mit Versicherungsgesellschaften, die Polizisten ersinnen bessere Einsatzmethoden und die Journalisten suchen nach Drahtziehern und vertreten mancherlei Ansichten. Alle sind aktiv und die Meinungen gehen erregt durcheinander.
Ach, na, sowas müsste die Polizei von vornherein verbieten. Wenn man schon sieht, dass da Krachs kommen und sowas.
All das soll uns jetzt einmal kalt lassen. Seien wir, wie gesagt, einmal müßig und treiben ein bisschen Psychologie. Ob die Polizei früher oder später eingreifen, ob solche Veranstaltungen verboten oder nicht verboten werden sollten, das mag im Einzelnen eine wichtige Sache sein, aber mit dem eigentlichen Problem hat es doch nicht viel zu tun. Wichtiger scheint die Frage, wie solche Auswüchse überhaupt möglich sind. Woran es liegt, dass es seit einiger Zeit nicht nur ein allgemeines Jugendproblem, sondern ein spezielles Jugendkrawallproblem gibt.
So wie diesmal war es eigentlich noch nicht. Ich meine, sonst haben wir auch mal ein bisschen Krach gemacht, auch mal ein bisschen auf die Stühle rumgekloppt und so. Aber diesmal, naja, da ging es ja, also... Ich weiß auch nicht, wie es eigentlich so gekommen ist. Nicht? Auf einmal waren wir mittendrin in der Holzerei. Nicht?
Das war einer der aktiv Beteiligten. Ich habe in den letzten Jahren viele von ihnen kennengelernt, mich lange und umständlich mit ihnen unterhalten, verschiedene psychologische Testmethoden angewendet, ihre Familien- und Berufssituation untersucht, mir also die Muße genommen, mir in aller Ruhe und mit möglichster wissenschaftlicher Korrektheit ein Urteil zu bilden. Ich gebe zu, es war nicht ganz einfach und alle Fragen konnten noch längst nicht geklärt werden. Denn die Ergebnisse machen einen immer wieder staunen und zweifeln. Zum Beispiel hier der Bericht des Lehrmeisters, eines der aktiv Beteiligten.
Ja, wissen Sie, ich war ja wie vor den Kopf geschlagen. Also da kam er den Tag später und danach hat er mir das ja gesagt und ich habe das erst gar nicht glauben wollen. Ich dachte, der macht ja manchmal so ein bisschen Quatsch. In der Arbeit ist er ja prima, in der Berufsschule ist er auch ordentlich und alles. Und da dachte ich, der macht irgendwie Quatsch, er wäre vielleicht krank gewesen oder bei ihm war zu Hause, was er erzählt, da kam er dann druckste rum und sagte, dass er da mit bei war. Also ich verstehe das nicht, der Junge ist sonst so ordentlich.
Das war eben kein Einzelfall. Ich habe mit vielen Polizeibeamten und Richtern gesprochen, denen es genauso ging wie mir. Wenn sie mit dem Einzelnen ins Gespräch kamen, der wegen Aufruhrs oder Landfriedensbruchs angeklagt war, dann mussten sie feststellen, dass er die Grundregeln des Anstandes mit Selbstverständlichkeit befolgte, dass er klar und offen redete und dass es glaubhaft erschien, wenn es ihm nachher leid tat und er sich selbst nicht mehr erklären konnte, wie ihm das passiert ist.
Ich meine, jetzt tut es mir natürlich leid und ich... Ja, ich verstehe eigentlich selber nicht, warum, ja.
Ich nehme an, dass es Ihnen, verehrte Hörer, genauso geht wie mir. Das ist kein asozialer Radau, Bruder. In dem muss der Teufel gesteckt haben oder was sonst, dass er derart aus der Rolle fallen konnte. Allerdings, wir wollen es nicht übersehen. Es sind natürlich auch andere dabei. Asoziale und Kriminelle. Ihre Anzahl darf zwar nicht überschätzt werden, aber ihr Einfluss ist trotzdem oft gefährlich. Von 633 bei Krawallen in der Bundesrepublik festgenommenen Jugendlichen waren 55, das sind 8,7%, vorbestraft. Und zwar 6% wegen Vermögensdelikten, 2% wegen Gewaltdelikten und 3 Jugendliche, das sind 0,5% wegen Sittlichkeitsdelikten. Das ist statistisch gesehen nicht über dem Durchschnitt. Man muss da ganz nüchtern bleiben. Die Teilnahme von Vorbestraften an Krawallen ist nicht auffällig stark. Und es besteht zwischen Krawall und Jugendkriminalität kein unmittelbarer Zusammenhang. Die Gerüchte vor solchen Krawallen erwecken leicht den Anschein, als hätten die Jungen bestimmte Straftaten vorgehabt.
Sie haben doch gleich einen Stock von vornherein mitgenommen. Warum?
Naja, da war da mit einer Kollege, der hatte vorher schon gesagt, nicht, na, kommst du heute Abend auch? Ich sag, naja, klar. Sagt dann, na, bring mal einen anständigen Knüppel mit und so, da ist was los.
Zwar mag der eine oder andere in vager Form mit dem Gedanken spielen, dass heute was los sei. Genaueres überlegt sich aber kaum einer. Das überlässt man der jeweiligen Situation und ist auch nicht enttäuscht, wenn die Stühle ganz geblieben sind. Das alles erinnert mehr an einen kleinen Schuljungen, der mit dem Gedanken spielt, die Schule möge abbrennen, aber dann höchstens hinter dem Rücken des Lehrers die Zunge heraussteckt und auch nicht wirklich enttäuscht ist, wenn die Schule heil bleibt. Allerdings benutzen gelegentlich einige verwahrloste Jugendliche die Gelegenheit zu kriminellen Handlungen, wie ja auch kürzlich im Sportpalast. Aufgrund solcher Einzelfälle sämtliche Krawalle aber als geplant und kriminell anzusehen, wäre dasselbe wie den Autobus als Treffpunkt der Taschendiebe zu charakterisieren, weil diese sich öfters im Autobus betätigen. Machen wir es uns nicht so einfach. Wenn wir alles auf die sogenannten kriminellen Elemente schieben, dann sind wir nicht nur im Irrtum, sondern...
Dadurch bringen sie die andere Jugend in schlechte Licht. Da sagen die Erwachsenen ja, na typisch, die Halbstarken oder die Jugendlichen. Die sagen sich dann, die denken gleich wieder, die meisten Jugendlichen sind dann so.
Und noch etwas. Wenn wir alle aktiv Beteiligten in der ersten begreiflichen Erregung auf eine Stufe mit dem Kriminellen stellen... dann verstärken wir nur die Faszination, die oft vom Asozialen ausgeht. In der Situation des Krawalls wird er unter Umständen wegen seiner Körperstärke oder deshalb, weil er sich über alle Grenzen hinwegzusetzen in der Lage ist, bewundert.
Naja, wissen Sie, der Willi, ja, natürlich, der ist ein Hirsch, ja, also so, da haut er zu und so, ja.
Aber sonst, wenn das gesunde Urteil wiedergekehrt ist, ist er unbeliebt und wird selbst von den Anfälligen abgelehnt.
Aber andererseits, ja, mögen tun wir alle nicht, ja. Der ist irgendwie, stimmt mit dem was nicht.
Allerdings können wir nur hinzufügen, mit dem stimmt manches nicht. Doch zurück zum allgemeinen Problem des Jugendkrawalls. Woran liegt's denn nun? Von der Arbeit und der Berufsschule hörten wir schon. Nichts Auffälliges. Also gehen wir in die Familie, zur Mutter.
Was soll man dagegen machen? Die Jungs, die wachsen einem ja über den Kopf. Aber sonst ist er ja ganz ordentlich. Der arbeitet und ist fleißig und gibt sein Geld ab und pariert zu Hause. Aber sein Vergnügen muss er natürlich haben.
Hätten Sie ihm den Besuch der Veranstaltung verboten, wenn Sie geahnt hätten, zu welchen Auswüchsen es kommen würde?
Natürlich, aber was soll ich wissen, was das für Veranstaltungen sind? Wer ist denn das schon, dieser Bill Haley oder so? Ich weiß nur, es ist ein Konzert und was soll ich ihm denn alles verbieten?
Diese Frau hält sich selbst nicht für ein pädagogisches Genie, vor allem aber nicht für einen Müßiggänger, der sich allzu viel Gedanken über Erziehung macht. Sie hat viel zu tun und mancherlei Sorgen. Wirtschaftlich geht es gut. Aber der Vater ist nur noch ein möblierter Zimmerherr, der sich vor lauter Arbeit nicht viel um die Erziehung kümmert, außer einer gelegentlichen Tracht Prügel. Die Kinder waren seinerzeit evakuiert und so weiter und so weiter. Aber müssen wir fragen, trifft das nicht auf fast alle Jugendlichen zu? Mit anderen Worten, hier finden wir auch nicht das, was wir suchen, nämlich eine schlüssige Erklärung des besorgniserregenden Phänomens der jugendlichen Krawallsucht. Das häufig gehörte Schlagwort, die Eltern seien an allem schuld, ist nicht nur bedenklich, indem es manchem Jugendlichen unberechtigte Argumente für sein Verhalten in den Mund legt, sondern es bleibt auch recht nichtssagend, wenn nicht erklärt wird, inwiefern die Eltern denn schuld seien. Sicher, Eltern und Erzieher werden nicht umhin können, sich gründliche kindes- und jugendpsychologische Kenntnisse anzueignen, weil die Zeiten und damit die Erziehungsmethoden sich grundlegend geändert haben. Da aber die Erziehung eben in das gesamte gesellschaftliche und kulturelle Gefüge eingebettet ist, kann man nicht einfach den Eltern die Schuld geben. Es sei denn, dass im Einzelfall einmal ganz einfach die Aufsichtspflicht vernachlässigt wurde. Wir wollen es uns also auch hier nicht zu einfach machen und zugeben, dass das Problem tiefer liegt. Nun kamen und kommen immer wieder viele Menschen auf die scheinbar naheliegende Idee, es läge an nichts anderem als an der Musik, am Rock'n'Roll. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Around the clock tonight, put your glad rags on.
Als Bill Haley begann, seine erste Melodie zu bringen, begannen die Jugendlichen natürlich in tollen Rhythmus der Musik sich mitzubewegen. Die Musiker gaben auch noch einige abstrakte Formen von sich. Einer am Schlagbass, der hob sein Instrument in die Luft und was einen wilden Jubel der Jugendlichen hervorrief.
Ja, also was soll man davon halten? Geschmacksverirrung? Das hat man vom Walzer auch einmal gesagt. Ich habe viele kluge Abhandlungen gelesen, dass die Musik zum Beispiel in allen primitiven Kulturen ein Medium der Ekstase, eine stimulierende Kraft von gemeinschaftsbildender und das Individuum auslöschender Wirkung sei. Für die musikalischen Tempelkulte des archaischen Orients, die dionysisch-musikalischen Teile der griechischen Mysterien, die Tanzriten der Naturvölker sei, die Erregung der Leidenschaft bis zum Außer-sich-Sein typisch. Und heute, beim Rock'n'Roll, sei es genauso. Die Musik wirke ursprünglich magisch und erregend bis zum Exzess. Nun, als Müßiggänger war ich von vornherein skeptisch, zumal ich mich auch aus meinen eigenen schlimmsten Flegeljahren an nichts Vergleichbares erinnern konnte. Ich wollte es also genau wissen und habe mich immer wieder bei den jungen Fachleuten erkundigt.
Mögen Sie übrigens prinzipiell gefragt Jazzmusik gern?
Man kann nun zu Bill Haleys Musik nicht Jazzmusik sagen, aber trotzdem bin ich fasziniert von dieser Musik und ich gehe zwar nicht wie ein Wilder da mit dem Rhythmus, aber mir macht die Musik eben Freude, ich höre sie gerne.
Meinen Sie, dass es die Musik war oder meinen Sie, dass es das Ganze drum und dran war?
Also ja, ich muss sagen, wenn alle Jugendlichen natürlich auf ihren Plätzen geblieben wären, ich hätte es auf keinen Fall fertig gemacht, da nach vorne zu gehen und mich da im Takt zu bewegen. Die Jugendlichen, die um mich herum standen, die bewegten sich eben nach der Musik und naja, ich wollte da nicht so mitstehen und habe es eben ebenfalls getan.
Mit jedem tut man ja bei der heißen Musik. Boah,
ja klar, das ist, möchte ich sagen, bei jedem Menschen so. Ob das Ältere sind oder Jüngere, die trammeln auch so mit den Füßen. Nee, aber das ist da gleich die ganze Einrichtung zusammenschlagen.
Und das sind auch voll.
Ja, ach, wissen Sie, die Musik, ja, die alleine, ich glaube, da liegt das ja nicht so. Wenn ich zu Hause an Radio, ja, wenn ich da ein Bill Haley höre, dann mache ich ja auch nichts kaputt, nicht? Ich glaube, das ist, ja, wenn wir alle so in Sportpalast und so, dann dicke Luft und so, ich glaube, dann jetzt los.
Das scheint mir das Wesentliche zu sein, die Massensituation. Sie erst schafft, oft allerdings im Zusammenhang mit der Musik, die Möglichkeit, das Verlangen nach ekstatischer Erregung zu befriedigen. Das folgt im Übrigen auch daraus, dass es noch andere Formen als den Musikveranstaltungskrawall gibt. Ich erinnere nur an die Afrikanische Straße oder den Steglitzer Rummelplatz. Da fehlte doch die Musik völlig, wenn man nicht das Geknatter der Mopeds und Motorräder so bezeichnen will. Außerdem gibt es genug Beispiele von Veranstaltungen mit sogenannter heißer Musik, die keineswegs zum Krawall geführt haben. Im Gegenteil, es zeigte sich immer wieder, solange die Zuhörer von der Musik in Bann gehalten werden, pflegen tumultartige Ausschreitungen zu unterbleiben. Ist die Musik aber weniger mitreißend, dann wird gern versucht, die fehlende Stimmung selbst zu erzeugen. Rhythmisches Gejaule und Gestampfe soll die Fans dann in die erhoffte Erregung versetzen und statt begeisterter Erregung entwickelt sich oft nur die Lust am Unfug.
Die Jugendlichen stürmten das Podium und da flogen auch schon die ersten Stühle in den Ausgang für die Künstler hinein.
Das bedeutet also, dass das, was die Jugendlichen in der Musikveranstaltung suchen, dasselbe ist wie das, was sie auch zu sonstigen Krawallen führt. Nämlich das Bedürfnis nach ekstatischer Erregung sowie die Möglichkeit, in einer anonymen Masse gleichsam aufzugehen. Da man sich hier frei von persönlicher Verantwortung glaubt, kann man sich aber vor allem von der ständigen halbbewussten Unzufriedenheit befreien, die aus der eingeengten gesellschaftlichen Stellung des heutigen Jugendlichen erwächst. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn die Jungen Grund zur Unzufriedenheit mit einer Veranstaltung zu haben glauben, wenn sie sich zum Beispiel vom Veranstalter oder der Kapelle hintergangen fühlen.
Ich stand da und wartete auf eine neue Aufnahme. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und sah über die Jugendlichen hinweg, die vor mir standen, und sah, dass kein Bill Haley mehr auf der Bühne war, weder seine Musiker noch irgendwas anderes. Lediglich der Flügel war vorhanden.
Um wie viel Uhr war das?
Das war etwa 20 Minuten nach 9 Uhr.
Da kann er ja gar nicht so sehr viel gespielt haben von 9 bis...
Nein, er hat, also meiner Ansicht nach, so wie ich es im Programm nachgelesen habe, höchstens die Hälfte der angesetzten Spielzeit gebracht.
Hier die auch für andere Krawalle typische Begründung.
Jetzt werden wir zeigen, warum er nicht weiter singt. Jetzt werden wir zeigen, jetzt nehmen wir dafür einen Sportpalast auseinander. Und da haben sie ihn auseinandergenommen.
Das hat dann die gleiche Wirkung, wie wenn bei einem sonstigen Krawall die Polizei eingreift und die Jungen sich von ihr angegriffen fühlen. Beides weckt sofort ein Zusammengehörigkeits- und Wir-Gefühl, das vorher nicht da war, aber unbewusst ständig gesucht wird. Somit wird also der Krawall zu einer Art Ersatzbefriedigung. Eine Ersatzbefriedigung für verdrängte, aber gerade deshalb ständig in Bereitschaft liegende Kontaktbedürfnisse. Bedenken wir nur, wie stark zum Beispiel unsere Arbeitswelt auf distanzierte Einzelarbeit abgestellt ist und wie wenig Kontaktmöglichkeiten sie dem Jugendlichen bietet. All das läuft seinem altersgemäßen Bedürfnis nach Gemeinschafts- und Gruppenbildung völlig zuwider. Für den spontanen Ausdruck von Gefühlen bleibt nur wenig Raum. Und die Spannung zwischen straff geformter Arbeitsordnung und entwicklungstypischem Erlebnisdrang schafft jene vage, erlebnishungrige Gereiztheit, die in der Freizeit abzureagieren versucht wird. In der rock'n'rollenden oder motorradknatternden Massensituation findet sich das Ventil dafür. Hier kann man gleichsam Dampf ablassen. Und zwar nicht, wie etwa zur Zeit der Jugendbewegung, in gezielter, bewusster Form, zum Beispiel gegen die damals sogenannte doppelte Moral der Erwachsenenwelt, sondern diffus, blind und wild drauf los.
Dann habe ich auch blindlings drauf losgekloppt, ja, und dann bin ich auch mit nach vorne gerannt. Ich weiß nicht, dann habe ich damit geprügelt, aber da waren ja noch so viel dabei, nicht? Und dann haben wir das da wohl kaputt gemacht, nicht? Aber wissen Sie, in dem Moment, da ist man ja so wie besoffen ist man da in so einem Augenblick, ja.
Etwas weiteres ist schon oft betont worden. Der Jugendliche fühlt sich nicht ernst genommen. Und er hat damit nicht ganz Unrecht, wie schon der Ausdruck halbstärker beweist. Nun hat er sich aber eine Situation geschaffen, in der er nicht halb, sondern überstark ist und die Beachtung zu finden meint, die ihm sonst fehlt. Und er findet sie wirklich.
Ich war jedenfalls in meiner Zeitung drin am nächsten Tag mit Bild und darauf bin ich stolz. Und ich glaube, das charakterisiert ungefähr doch auch die Haltung dieser jungen Menschen, die man berücksichtigen muss und die man beachten muss, wenn man darüber in der Presse berichtet.
Hier die Bestätigung.
der hat eine ganze Fotosammlung. Der hat schon sein halbes Zimmer mit so einer Fotos tapeziert.
Die Suffragetten haben Bomben geworfen, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Jugendlichen demolieren Veranstaltungsräume und toben in einer Arena, die wir ihnen geschaffen haben.
Rechts und links, beiderseits der Fahrbahn, also der Potsdamer Straße, hatten sich dichte Menschenmengen angesammelt. Teilweise waren auch eine große Menge Erwachsene dabei, die nun aus Schaulust sehen wollten, wie sich Polizei und Jugendliche auseinandersetzten.
Die Sensationslust vieler Erwachsener und, wie gesagt, ein großer Teil der Presse hat tatsächlich nicht nur zur schnellen Ausbreitung der Krawalle beigetragen, sondern dadurch, dass reißerisch übertrieben darüber berichtet wurde, hat sie den Jungen auch erst gezeigt, wie sie auf eine ihren Bedürfnissen entsprechende Weise Aufsehen erregen können. Viele haben nachweislich, oft überhaupt erst durch Berichte in der Presse von Krawallen erfahren und dann den Plan geschmiedet, bei nächster Gelegenheit mitzumachen. Die Presse hat außerdem wesentlich zur Schaffung einer regelrechten halbstarken Mentalität beigetragen und durch ihre starke Beachtung die Krawalle gleichsam in Mode gebracht. Das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, obwohl eigentlich nur eine Feststellung gemeint war. Denn es wäre ja naiv, glaubten wir nun, den eigentlichen Sündenbock gefunden zu haben. An die eben getroffene Feststellung muss ich vielmehr die Frage schließen, ob nicht die Ware, sprich Presse, auch dem Käufer nachläuft. Mit anderen Worten, liegt vielleicht ein Bedürfnis für solche Berichte vor? Ich glaube ja. Denn die Öffentlichkeit wird hier der Anfänge einer Art Emanzipationsbewegung ansichtig, die, wie alle Emanzipationsbewegungen, zunächst chaotisch verläuft. Darüber will man informiert sein, weil man fühlt, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Um es kurz zu machen, nachdem wir die Kriegsschäden beseitigt, unsere Städte und Fabriken wieder aufgebaut und einen früher nie vorhandenen allgemeinen Lebensstandard geschaffen haben, haben wir die Jugend nicht tatsächlich fast vergessen, bis sie selbst in freilich nicht eben erfreulicher Weise auf sich aufmerksam machte? Ich sage das nicht, um die Jugendlichen zu entschuldigen und die Erwachsenen anzuklagen. Allerdings in der Hoffnung, dass es bald mehr Menschen geben möge, die sich des Problems bewusst sind und ihre Konsequenzen daraus ziehen. Kürzlich hielt Professor Dr. Wilhelm von der Pädagogischen Hochschule Flensburg einen Vortrag in der Funkuniversität. Ich glaube, dass er darin das Hauptproblem trifft.
Was sind das für Menschen, die da randalieren? Kühle Berechner? Ekstatiker? Opfer einer Gruppensuggestion? Oder ganz einfach junge Leute, denen das tägliche Leben etwas versagt, worauf sie Kraft ihrer Entwicklungsstufe Anspruch haben, nämlich Gelegenheit zum Abenteuer. Es wäre ein Segen für Alte und Junge, wenn sich die Verfasser der halbstarken Artikel einen ganz einfachen Sachverhalt der Jugendpsychologie klarmachen würden. Dass es in der Entwicklung junger Menschen ein paar Jahre gibt, wo das Bedürfnis, sich in sichtbaren Taten und verantwortlichen Planungen auszuleben, so groß ist, dass es nicht unterdrückt, sondern höchstens verdrängt werden kann. 14- bis 16-Jährige, heute muss man vielleicht sagen 12- bis 18-Jährige, brauchen zu ihrem gesunden Wachstum mehr Gelegenheit für Tatendrang, als Schule und öffentliches Leben ihnen heute geben können. Man muss hier etwas aussprechen, was manchem wie ein Witz vorkommen mag. Junge Menschen haben nicht nur Anspruch auf herzliche Freundschaft, sondern auch auf herzhafte Gegnerschaft. Sie brauchen Gelegenheit, klar zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Wo ist in unserer Welt der Raum dazu? Wo ist der Raum für die Erfahrung der Herausforderung, der Ausschließlichkeit, der Rivalität und der Gegnerschaft? Die Jugend der totalitär, diktatorisch-kommunistisch regierten Länder hat es darin besser. Das ist das Groteske. Sie bekommt von Kindesbeinen an eingehämmert, wer der Feind ist. Die Erziehung zum Hass, die die östlichen Pädagogen sich nicht genieren, als eine Aufgabe der Jugenderziehung zu bezeichnen, löst jenseits des eisernen Vorhangs gleichsam spielend eine jugendpsychologische Schwierigkeit, mit der die demokratisch-freiheitliche Welt sehr viel schwerer fertig wird. Freilich, es ist ein grausam entsetzliches Spiel, das mit wirklicher Jugenderziehung und Jugendhilfe nichts zu tun hat.
Damit sind wir am Schluss unserer Betrachtung. Wir wollten keine praktischen Maßnahmen erörtern, sondern nur ein wenig Psychologie treiben. Die sogenannten praktischen und vorbeugenden Maßnahmen ergeben sich dann wie von allein. Sie reichen von der entwicklungspsychologisch richtigen Behandlung des kleinen Kindes bis zum partnerschaftlichen Gespräch mit dem Jugendlichen. Von der Forderung nach disziplinierter Einordnung in die Erwachsenenwelt bis zur, und ich glaube, dass das möglich ist, psychologisch geschickter aufgezogenen Rock'n'Roll-Veranstaltung.
Aus dem Programm des RIAS am 8. November 1958. Karl Schmidt-Rogge mit der Analyse der westdeutschen Jugend und der sie umgebenden Gesellschaft anlässlich eines Bill Haley-Konzerts. Und toll, wie der wohlmeinende Autor ganz kurz den Generationenkonflikt aufblitzen ließ, indem er Jazz mit Rock'n'Roll verwechselte. Gegen Ende kam dann auch nochmal der Kalte Krieger zum Zug. Deshalb wollen wir zum Schluss nochmal die DDR-Sicht auf das Problem präsentieren. Vermutlich anlässlich eines Prozesses in Erfurt gab es 1960 eine ganze Reihe von Diskussionssendungen, in denen versucht wurde, das halbstarken Problem der DDR auf den schlechten Einfluss des Westens zu schieben.
Tja, das war nun eben der Rock'n'Roll-Sänger mit seiner schrillen, beißenden Stimme Presley, der doch für viele ein Idol darstellt. Für viele derjenigen nämlich, die dort an den Ecken mit ihrem Kofferradio herumstehen. Und so fängt es oft an und nicht selten landen sie dann nachher vor dem Richterstuhl. Auch vielleicht bei Ihnen, Frau Marcuse, ja?
Das ist sehr oft der Fall.
Ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Geschichte, die stattgefunden hat vor einigen Monaten. Ich glaube, das war in Erfurt. Dort gab es einen Prozess. Vielleicht können Sie uns darüber vielleicht etwas sagen, Herr Müller.
Ja, es wurde bereits in der letzten Sendung dieser Prozess erwähnt und wurde als eine der Ursachen auf den Einfluss dieser Schund- und Schmutzliteratur hingewiesen. Mhm. Man muss das aber etwas einseitig. Vielleicht ist es ganz zweckmäßig, einmal den Lebensweg des Presseys, Dredschok, der einen Anführer machte und also sich mit Presley identifiziert hatte, zu skizzieren, weil das also noch tiefer in die Problematik eindringt und nicht nur auf diesen Umstand hinweist. Ich möchte also mal kurz die Fakten, das also stichwortartig also anführen. Wie war das also mit Dredschok? Mit 15 Jahren machte er die Bekanntschaft in West-Berlin mit dem Jugendlager Zehlendorf. Dort lernte er das ausschweifende, unmoralische Leben kennen. Er landete später in einem katholischen Jugendlager, wo er mit Prostituierten zusammenkam und schon bereits damals jegliche Achtung vor dem weiblichen Geschlecht verlor. In diesem Jugendlager Zehlendorf, wo die Erzieher ehemalige Faschisten und Militaristen sind, wurden die alten Kriegsverbrecher in Kriegsbüchern als die Helden hingestellt, als Vorbild, nach denen sich diese Jugendlichen orientieren sollten. Und natürlich spielte auch dort in diesem Lager als sogenannte Pflichtliteratur diese Schundliteratur eine Rolle, wonach sich Dredschok orientierte. Ach, vielleicht ist es interessant dabei zu nennen, diesen einen Film von Presley, Rhythmus hinter Gittern, der also auf Dredschok einen großen Eindruck machte mit seinem Zuchthaus-Rock'n'Roll.
Zuchthaus-Rock'n'Roll,
den er sich schließlich also verschrieb und auch solche Methoden und diese versuchte also in Erfurt dort zu propagieren und letzten Endes also das darin einmündet, dass er sich eine Bande um sich scharte und mit seinen sogenannten West-Erfahrungen andere junge Menschen in seinen Pannen zog und sie also auf eine schiefe Bahn brachte, die letzten Endes dann führt, dass also junge Menschen also vor unseren Gerichten zu verantworten hatten, weil sie in, man kann schon bald sagen, in alter SA-Schläger-Manier friedliche Passanten überfielen, Frauen belästigten und dergleichen mehr.
Die katholische Kirche als Kupplerin zwischen Ostjugendlichen und Westprostituierten, da muss man erst mal drauf kommen. So gesagt und gesendet am 22. Januar 1960 im Rundfunk der DDR, mitgeschnitten vom Monitordienst des RIAS. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Aus den Archiven. Wenn Sie Lust haben, dann hören Sie sich doch ein paar andere Sendungen aus unserer zeitlosen Reihe an. Entweder in der kostenlosen Deutschlandfunk-App oder auf unserer Homepage unter Sendungen und Podcasts. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ralf Beiderkellen.